Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 16. Folge des Lebens der Anderen. Dieses Mal war ich bei Lea zu Gast und es wurden schon wieder Zwiebeln geschnitten. Lea macht gerade eine Ausbildung zur Metzgerin und hat mir erzählt, warum sie sich für diese Ausbildung entschieden hat und was sie so den ganzen Tag lang macht. Es wurde zwar niemand durch den Fleischwolf gedreht, aber wir haben uns über Filets, Bug, Bauch und das Bürgermeisterstück unterhalten. Wir haben gesiedet, rasiert, entbeint, zerlegt, gekocht und natürlich auch geschlachtet und von vielen anderen Sachen rund um den Metzgerblock erzählt. Bevor ihr euch also den Titel der Folge zu eigen macht und mit eurem Metzger redet, hört erstmal zu, was eine begeisterte Metzgerin zu erzählen hat.
Ich glaube, generell ist es nur wichtig, dass hinter so einer Entscheidung und auch hinter der Entscheidung, Fleisch zu essen, dann am Ende irgendwo Informationen steckt, die man sich holt oder holen sollte. Dass man in einer Diskussion oder auch in einem Gespräch da einfach auch dahinter stehen kann.
Nun ja, fangen wir mal an. Lea, hey. Schönen guten Abend.
Hallo,
schön, wie geht's dir? Mir geht's bisschen müde bin ich, aber ansonsten ganz gut. Wie geht's dir?
Sehr gut, ja, kann ich nur genauso wiedergeben. Genau, ein bisschen müde, aber passt.
Bist viel gereist am Wochenende, aber...
Ja, ich war übers Wochenende in Wales und jetzt habe ich halt gleich wieder gearbeitet. Daher, ein bisschen müde, aber passt.
Aber voller Einsatz für den Podcast, das ist sehr schön. Immer. Vielen Dank. Wo sind wir denn heute?
Wir sind heute in der Karlsruher Straße 57 in Graben-Neudorf. Also quasi ein Haus weiter, als du schon mal warst, zu Gast bei meinem Vater. Ja. Mhm. Genau.
Ich versuche mich durchzuarbeiten, vielleicht dann in jedem Haus in Graben-Neudorf einmal aufzunehmen und gucken, ob ich, weil Karlsruher Straße ist verdammt lang,
glaube
ich.
Das wird das. Ist 100, glaube ich.
Ja, das wird noch ein großes Projekt. Also, vielleicht kann man erstmal zuerst sagen, meine jüngste Gesprächspartnerin, 2000er Jahrgang, habe ich gerade eben noch gelernt. Und wir wollen heute über deine Ausbildung sprechen, die du gerade machst. Vielleicht kannst du ein bisschen vorher erzählen, was du gemacht hast, bevor du zu deiner Ausbildung gekommen bist.
Ja, also ganz zu Anfang, ich bin ja aufgewachsen auf dem Bauernhof. Das erklärt vielleicht dann so ein bisschen meine Verbindung zu meinem späteren Beruf oder zu meiner Berufswahl. Aber ich habe erstmal ganz klassisch Schule gemacht, habe 2021 mein Abitur abgeschlossen, also mitten in Corona, und bin dann quasi eine Woche nach meinem Abschluss auch abgedüst nach Amerika. Ursprünglich war geplant ein Jahr als Au-pair, also als Nanny dort, und habe gearbeitet, auf Kinder aufgepasst, mir ein bisschen Geld verdient, bin dann 1,5 Jahre geblieben, bin jetzt im Februar 2023 wiedergekommen, also auch noch gar nicht so lange her. Und jetzt im April habe ich mich dort noch beworben, habe im April meine Ausbildung als Metzgerin angefangen, genau.
Zu Amerika übrigens sehr stilisch mit dem Daytona 500 T-Shirt. Sieht man jetzt schlecht im Podcast, aber sieht man vielleicht nachher dann auf dem Foto mal gucken. Ja, du hast schon gesagt, du bist auf dem Bauernhof groß geworden. Du hast auch früher immer viel mitgearbeitet, zumindest so, wie ich das mitbekommen habe. Wer die Bauernhof-Folge anhören möchte, ist die Folge, 12 oder so, ich muss mal gucken, mit deinem Papa, mit Markus. Aber darüber wollen wir heute nicht reden, sondern wir wollen über deine Ausbildung als Metzgerin reden, was mich total interessiert. Also finde ich super spannend, und also wir kennen uns über gemeinsame Bekannte und so und schon ein bisschen länger, und ich fand immer, dass du so wahnsinnig stark und mit vielen Ideen und viel Energie bist, und diese Idee mit dieser Metzgerlehre hat so, also nicht wegen der Metzgerlehre, sondern irgendwas zu machen, was super außergewöhnlich ist, hat so wahnsinnig gut zu dir gepasst, fand Dankeschön. Ich. Und deswegen Dankeschön. Bin ich sehr neugierig und bin neugierig darauf, warum du eine Metzgerlehre machst.
Ja, danke. Der Fachbegriff ist übrigens Fleischerin.
Okay.
Aber ich glaube meistens allgemein. Ja. Also man muss sagen, es gibt wesentlich weniger weibliche FleischerInnen. Mhm. Ja, ich nenne mich einfach gern Metzgerin.
Metzgerin, okay, gut. Aber wie kam es jetzt dazu, zur Metzgerin?
Ist eigentlich ganz witzig. Also ich habe mich, wie gesagt, aus Amerika noch beworben. Meine Eltern wussten auch gar nichts davon. Mhm. Mein Chef war da ein bisschen überrascht. Der Metzger, bei dem ich arbeite, der ist in Kirlach, das ist ein Ort fast direkt neben Graben. Mhm. Und den kenne ich schon länger. Also da bringen wir auch unsere Schweine hin vom Bauernhof aus. Daher, der Bezug war da. Ich habe auch...
Willst du jetzt sagen, wie der heißt?
Oh ja, natürlich. Mein Chef hört den Podcast nachher auch. Das ist die Metzgerei Herbert in Kirlach. Wir haben ein ganz kleiner Familienbetrieb. Also wir schlachten auch noch selbst. Mhm. Wir sind so ungefähr 6-7 Mann. Es variiert so durch die Woche. Genau, und ich hatte Praktikum gemacht, noch als ich in der Realschule war. Und dann auch im Gymnasium nochmal, also zweimal... Und es hatte mir immer gefallen. Und ich war auch, wie du gesagt hast, ich war einfach immer schon, hier in Graben sagt man Schafferin. Ich mag so mit meinen Händen zu arbeiten. Ich mag auch irgendwie Berufe zu machen oder ich mag Sachen zu machen, die vielleicht auch nicht sehr Mädchen- oder Frauentypisch sind. Mhm. Und irgendwie hatte ich auch, ich weiß noch, in meinem Abi-Jahrbuch steht auch als Zukunftsziel in einer Männerdomäne arbeiten. Also das habe ich mir quasi schon erfüllt. Und als ich dann in Amerika, als es dann darum ging, dass mein Visa eben ausläuft und ich zurück muss, bin ich in mich gegangen und für mich war ziemlich schnell klar, dass ein allgemeines Studium auch für mich nicht in Frage kommt, weil ich einfach auch weiter Geld verdienen wollte, weiter auch irgendwas machen wollte, das Sinn für mich macht. Und es hat mir immer Spaß gemacht und dann, ja, so habe ich beworben und bin dann da gelandet, wo ich jetzt...
Aber es hätte ja auch funktioniert mit Bankkauffrau.
Oh, ganz schlecht. Ich war in Mathe ganz, ganz schlecht. Okay, das nee, wirklich nicht.
Nee, oder man hätte ja auch Schreinerin werden können. Stimmt. Oder sonst was. Aber war das wirklich dann der Bezug zum Bauernhof, ja, von früher, weil du dann das, ja, Unternehmen schon kanntest? Ich meine, wenn du sagst, du hast schon zweimal da Praktikum gemacht, weil zumindest die Idee... Ja, vermutlich schon länger, ja, dann da
bei. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war irgendwo auch, ich wollte es auch so ein bisschen ein paar Leuten zeigen, weil natürlich auch immer, also Kommentare kommen ja natürlich immer, wie als Frau oder das kannst du doch nicht machen, das ist körperlich so anstrengend, da machst du dich nur kaputt. Ja, ich glaube, es war irgendwo auch der Bezug zu uns zu Hause, weil wir ja auch Schweine halten, weil wir Hühner halten, wir schlachten ja auch selber. Irgendwann bei mir oder in meinem Umfeld auch einfach die Diskussion um das Thema Fleisch, also ja immer mehr entbrannt ist oder auch noch da ist. Und irgendwo war dann für mich, oder es ist ein schöner Gedanke für mich, wenn ich sage, ich esse Fleisch oder ich konsumiere Fleisch, oder dass ich dann zumindest das mal gesehen habe, wie ein Tier stirbt einfach. Also es ist vielleicht ein bisschen wie ethisch oder so, aber dass ich einfach auch wirklich weiß, was da passiert und was in meinem Essen enthalten ist. Das hat dann für mich nur absolut Sinn gemacht.
Also, dass man sich nicht hinter der Kühltheke versteckt, ja, und sagt, erscheint das Fleisch, sondern, ja, sagt, ich nehme den ganzen Prozess mit über den Bauernhof von, ja, von der Aufzucht bis über den Schlachtprozess bis zur Verarbeitung und dann liegt's bei mir auf dem Teller und ich war überall mit dabei.
Genau, und dass ich es einfach auch vertreten kann und irgendwo auch erklären und dahinter stehen kann, was jetzt passiert mit dem Tier.
Jetzt ist es eine normale Ausbildung, so wie andere Ausbildungen vermutlich auch. Wir sind im Betrieb und wir sind in der Berufsschule. Genau. Wie lange geht sowas?
Also normalerweise 3 Jahre. Mhm. In der Fleischerausbildung jetzt hat man immer eine Woche Schule und dann zwei Wochen im Betrieb, inklusive Schulferien. Also es teilt sich immer ein bisschen auf. Für mich, dadurch, dass ich in Amerika war, also man kann ja eine Ausbildung auch je nachdem verkürzen. Und da hat die Handwerkskammer gesagt, das ist in Ordnung, weil ich Abitur gemacht habe, konnte ich dann noch im April einsteigen. Also nicht jetzt wie normalerweise im September. Und ich konnte um ein Jahr vorverkürzen. Mhm. Das geht beides davor und danach. Und das heißt, meine Ausbildung geht jetzt 2 Jahre. Bis im Frühjahr 2025, da haben wir Abschlussprüfung.
Und jetzt, neulich in der Folge hatte ich den Gregor, der über seine Kochausbildung erzählt hat. Du hast vorhin schon erzählt, dass auch du Zwiebeln schneiden, ja, musst.
Nicht so gut mehr.
Ja, man weiß es nicht. Also ich habe es gesehen neulich, war schon sehr beeindruckend. Was für Fächer hast du dann in der Berufsschule? Also ich habe, ne, so allgemeine Fächer wird vermutlich ähnlich sein wie bei einer Kochausbildung. Was hast du so für spezifische Fächer, die man dann als Fleischerin dann an der Berufsschule bekommt?
Gut, im Prinzip, also bei uns heißt es tatsächlich einfach Fachpraxis. Mhm. Wir haben gar keinen speziellen Namen dafür. Wir haben aber in der Schule eine komplett eingerichtete Wurstküche, so nennt sich der Platz, an dem wir quasi Wurst produzieren. Mhm. Das heißt, wir lernen auch am Fleisch oder am Produkt, wie bereitet man es zu, wie dreht man Würste ab, wie füllt man ein, wie kocht man auch. Also wir kochen tatsächlich auch sehr viel, weil Metzgern ja auch nur, es ist ja viel mehr als nur irgendwie Schnitzel schneiden oder viel mehr als nur ein Tier töten. Mhm. Ja, genau. Und sonst, also es ist viel, viel Recht auch, viele Regeln, viel Hygiene, einiges an Mathe, weil man muss ja auch das Salz richtig berechnen in der Wurst dann und am Ende. Ja, genau. Also die üblichen Fächer, Steuern, Wirtschaft, Englisch, Deutsch, all das.
Jetzt hast du gesagt, viel, viel Regeln mit Hygiene, ja, und Recht und so. Gab es da Sachen, die dich überrascht haben, oder hast du das alles eh schon gewusst von daheim, von früher? Oder weiß ich nicht, gab es da Sachen, mit denen du einfach noch nicht in Berührung gekommen bist, wie man einen Vogelstrauß schlachtet ja, oder so, natürlich, weil ihr das nie hattet?
Ja, stimmt. Das haben wir tatsächlich noch nicht gelernt. Sehr interessant. Okay. Also es gab einige Sachen, die mir schon bekannt waren. Ich glaube, jedem von uns ist klar, dass es irgendwie bestimmte Hygieneregeln gibt, dass auf Sauberkeit geachtet werden muss und so weiter.
Jetzt so von den Hygieneregeln und von den rechtlichen Regeln, geht's da wirklich auch viel um den Schlachtprozess, oder ist das so alles, wie kann ich das Fleisch in die Theke legen dann auch?
Genau, da geht's um alles, da geht's um die Temperatur, um die Kühlkette, was quasi zu welcher Temperatur das Fleisch durchgehend gelagert werden muss, dann geht's darum.
Wie viel Grad sind das?
Oh, mein Lehrer, wenn er das hört. Auf jeden Fall plus 4 Grad. Nein, alles gut, das kann man ruhig lernen, das muss ich lernen. Auf nicht höher als plus 4 Grad. Also je nachdem. Es kommt immer ein bisschen drauf an, von was man redet, weil es gibt Hackfleisch, weißt du, Pute, je nachdem. Mhm. Dann gibt's unterschiedliche Regeln für zum Beispiel Großkonzerne, die ihr Hackfleisch noch durch die Gegend transportieren. Die dürfen es länger aufheben, 1-2 Tage, als kleine Betriebe, die es direkt dann im Betrieb produzieren. Dann gibt's Regeln für das Gefrierhaus, also wie ganz viele Temperaturregeln. Nee, also es ist eigentlich alles geregelt. Es ist geregelt, wie viel Wasseranteil in einer Wurst sein darf. Also, dass man die Wurst quasi nicht puncht. Wie kann man es so ausdrücken? Es ist super interessant und man lernt jeden Tag dazu.
Ich glaube, jetzt Schlachten reden wir nachher nochmal. Ja, gerne. Nachher noch was fragen. Wie sieht denn ein normaler Tag bei dir aus? Du hast gesagt, heute war jetzt nicht so ein ganz brillanter Tag, aber wie sieht denn ein guter Tag aus bei dir?
Also ein guter Tag beginnt damit, dass ich um 20 nach 4 aufstehe.
Unmenschlich.
Zur Arbeit fahre. Ja, es ist gar nicht das frühe Aufstehen, es ist eher dann das frühe ins Bett gehen, weißt du? Weil je nachdem dann doch Freunde noch was machen wollen abends. Genau, dann um 5:30 fange ich an. Also ich bin kurz vorher da, ziehe mich um. Um 5:30 geht's los. Und dann, je nachdem, also am wichtigsten ist natürlich erstmal die Bestückung vom Laden, dass die Heißtheke voll ist. Das heißt, wir backen Hähnchenschlägel raus, wir machen frische Fleischküchlein, wir machen je nachdem Fleischkäse, was wir da haben. Genau, dass der Laden bestückt ist, wenn man Spieße, wir marinieren und alles. Dann kommt es auf den Tag an so ein bisschen. Also montags schlachten wir, dienstags beinen wir aus. Da hat alles so ein bisschen seinen Ablauf.
Was heißt Ausbeinen?
Ausbeinen heißt quasi, dass wir das halbe Schwein, das quasi nach dem Schlachten im Kühlhaus hängt, dass wir das Fleisch vom Knochen lösen, dass wir es einteilen in verschiedene Stücke. Also zum Beispiel viele kennen wahrscheinlich das Filet, den Kamm, aus dem man dann Schnitzel und Steak schneiden kann, dann der Bug, der Schlägel, also die verschiedenen Teile.
Mein Lieblingsstück ist, glaube ich, das Bürgermeisterstück. Oh, aber ich weiß nicht, ob es das nur beim Rind gibt, oder gibt es das auch beim Schwein?
Gibt's auch.
Okay, das ist mein Lieblingsstück vom Fleisch normalerweise.
Das ist sehr gut. Das war das erste Stück, das ich benennen konnte tatsächlich, weil, also vom Aussehen her. Ja.
Grüße auch an Jörg übrigens. Gibt es auch ein Vize-Bürgermeisterstück?
Nein, leider nicht. Schade. Vielleicht benenne ich mal eins.
Okay.
Genau, also das Unterteilen quasi. Es gibt Tage, da macht man viel Hausmacher. Es gibt Tage, da macht man mehr mit Rind. Wir schlachten auch Rinder. Und je nachdem, dann geht's auch nach Saison. Also im Sommer machen wir viel Grillsachen. Im Winter machen wir auch sehr viel Knödel, sehr viel Eingemachtes im Glas. Wir machen auch sehr viel Wellfleisch. Das variiert und dann ist meistens so gegen 11:30, 12 fangen wir an zu putzen. Das ist auch sehr früh. Also wir putzen eigentlich ein Drittel vom Tag und auch kontinuierlich während dem Arbeiten. Das ist eine der ersten Sachen, die man beigebracht bekommt, halt deinen Arbeitsplatz sauber. Lauf nie unnötig durch die Gegend. Und dann ist meistens so um 2:30 auch Schluss. Dazwischen essen wir alle zusammen zu Mittag und wir frühstücken auch alle zusammen. Das finde ich sehr schön. Vorteil von einem Familienbetrieb, dass wir da einfach als Team das machen. Und genau, und dann komme ich meistens heim, falle in so ein kleines Mittagsloch und dann versuche ich meistens irgendwann um 9:30 ins Bett zu gehen.
Okay.
Das klappt mal besser, mal schlechter.
Na gut, mal gucken, wie es heute ist. Also momentan ist gerade 6:15, also die Chance ist noch da auf jeden Fall. Schlachten, weiterverarbeiten, kochen, bist du auch im Verkauf dann manchmal? Also stehst du auch an der Theke manchmal oder ist das komplett getrennt dann?
Das ist an sich komplett getrennt. Das ist auch von der Ausbildung her komplett getrennt. Also wir sind die Fleischer in der Schule und die Fachverkäufer. Mein Chef zum Beispiel, der ist auch Freitag, Samstag im Laden. Aber ich, also meine Ausbildung ist auch nur hinten. Ich meine, klar habe ich auch mal Kundenkontakt. Ich bringe Sachen nach vorne. Ich sage freundlich Hallo natürlich. Das ist ja auch ganz wichtig. Die freuen sich auch immer, die Kunden, wenn sie mich sehen. Weil es doch auch ungewöhnlich ist dann. Also ich werde auch oft gefragt, ob ich ein Praktikum mache oder ob ich irgendwie aushelfe oder ob ich irgendwie ein Kind von einem von meinen Kollegen bin, habe ich auch schon gefragt.
Okay.
Weil eben der Altersunterschied auch einfach da ist. Deswegen, aber so an sich bin ich nur hinten.
Du hast gesagt, am Anfang ziehst du dich erstmal um. Wie sieht so eine Metzgeruniform aus dann? Also was braucht man? Also habe natürlich einen Grund, warum ich frage, durch mein Lieblingskleidungsstück hin. Ja,
gut, also ich habe sie auch hier, meine wunderschöne Mütze, total eingesaut. Du siehst, alles ist weiß. Es hat auch einfach den Grund, dass man Flecken schneller sieht, Waschbarkeit und so weiter. In der Regel lange Hose, eine Arbeitsbluse nennt man das. Mhm. Wir haben Firmen-Shirts, die schön atmungsaktiv sind. Okay. Und auf jeden Fall, also das Wichtigste, Gummistiefel natürlich, okay. Gute Gummistiefel.
Weil viel Wasser auf dem Boden
ist. Genau, okay. Genau. Also ohne Gummistiefel wird es überhaupt nicht gehen. Mhm. Ich hatte auch schon ein Loch in meinen Gummistiefeln, das war das vorherige Paar, das hat man ganz schnell gemerkt. Und natürlich eine Schürze. Und je nachdem, welcher Arbeitsschritt dann quasi vonstatten geht, auf das freust du dich jetzt, habe ich wie ein Ritter ein Kettenhemd an oder ein Kettenhandschuh. Also ich bin auch echt da gesichert. Genau, das Kettenhemd, wir können da anfangen, besteht aus einzelnen Metallplatten oder Ringen und das hängt man sich quasi wie eine Metallschürze vor den Oberkörper. Das schützt vor Stichverletzungen, wenn man dann doch mit dem Messer abrutscht. Also vor allem für mich als Lehrling ist natürlich essentiell, aber auch die Meister, also jeder von uns zieht es auch mal an. Und der Handschuh, den trägt man immer am Nicht-Schneide-Arm an der Hand. In meinem Fall bin ich Rechtshänder, ich trage ihn links. Der schützt auch vor Schnitten, vor Stichen, vor allem geht meistens so bis zur Hälfte vom Unterarm oder bis zum Ellenbogen. Sieht auch richtig cool aus. Also ist auch wirklich, jeder ist fasziniert davon. Und macht auch Spaß, muss man sagen. Also es ist wirklich.
Also ein bisschen was von Herr der Ringe und Aragorn, ja, oder? Mit Kettenhand und Kettenhandschuh.
Total. Und es ist auch einfach, also ich mag Ausbeine auch einfach total gerne, weil es zum einen unfassbar körperlich ist. Also man muss wirklich, ich bin sehr klein. Das heißt, ich muss sehr viel Schwäche auch, die ich einfach natürlicherweise habe, noch in meinem Körpergewicht ausgleichen. Und dann, also ja, wenn man sich mal so ein halbes Schwein über die Schulter wirft, da fühlt man sich schon ein bisschen besonders manchmal.
Wie groß bist du, wenn ich fragen darf?
1,63.
Wie groß ist so ein halbes Schwein?
An sich so groß wie ich. Also wenn es tatsächlich mal runterhängt, es wiegt ja noch um die 50 Kilo. Also es ist dann schon.
Ihr könnt euch in die Augen schauen.
Ja, genau. Und dann muss man sie auf den Tisch und dann muss man sägen und mit dem, wir haben wie so einen Brechstab. Die verrücktesten Werkzeuge tatsächlich. Und ich habe auch schon Trittleiterchen bekommen, manchmal von meinen Kollegen, wenn ich so klein war. Ja, genau. Und so sieht meine Ausrüstung aus.
Okay, aber so das Kettenhemd und der Kettenhandschuh brauchst du, um dann beim Ausbeinen, also nach dem Schlachten, beim Weiterverarbeiten, vor dem Kochen.
Ja, ne? Genau. Okay. Also
ihr habt nicht beim, wenn ihr die Knödel macht, habt ihr Kettenhemd an.
Genau, oder beim Schnipselschneiden ist zum Beispiel auch nicht. Okay. Das sind dann leider die Momente, in denen man sich schneidet. Also ich habe trotzdem immer Kratzer. Also meistens sind es auch die Knochen, weil Knochen sind auch unglaublich scharf und da schneidet man sich einfach wirklich sehr oft. Also ich wirklich sehr oft. Ich bin aber einfach sehr ungeschickt. Da achtet auch jeder drauf, dass wir uns auch gegenseitig immer erinnern. Zieh den Handschuh an. Pass auf und so, deswegen.
Okay. Warst du schon mal froh, dass du einen Handschuh anhattest?
Ja.
Ja? Schon mal gemerkt, wo du gedacht hast, oh, das war keine blöde Idee?
Ja, auf jeden Fall. Bei vielen ersten Sachen, also man beint ja irgendwie immer manche Sachen zum ersten Mal aus. Also deine Lehrer oder deine Mentoren in der Metzger, die lassen dich ja nicht gleich die Lende ausbeinen oder das Filet, das ist ja einfach, also je nachdem, manche Stücke sind ja einfach sehr teuer. Oder der Schlegel ist einfach ein großer Schlegel mit ganz viel Knochen, ist einfach auch sehr schwer. Und da rutscht man einfach auch leichter ab, wenn man solche Sachen zum ersten Mal macht. Und wenn das Messer frisch geschliffen ist, dann erst recht. Deswegen, ja, ich bin regelmäßig sehr froh.
Okay. Was für Tiere hast du schon gehabt auf dem Tisch? Klingt so ein bisschen nach Oberarzt.
Ja. Hört sich ein bisschen weniger makaber auch an, finde ich. Also hauptsächlich Schweine. Wir schlachten ein Rind normalerweise die Woche, manchmal auch alle zwei Wochen eins. Da gehe ich so Stück für Stück, lerne ich das mit. Von uns aus daheim auf dem Bauernhof, wir schlachten ja Puten und Hähnchen selber. Das heißt, also das war jetzt auch mal da, aber jetzt noch kein Wildschwein oder kein Reh oder kein Hase.
Ein Hirsch.
Ja, genau. Okay. Dafür braucht man aber auch einen extra Schein. Also das machen wir auch in der Metzgerei nicht, weil man dafür extra Räume braucht. Und also
für Wildfleisch dann?
Oder? Ja, Wild, Geflügel, unterschiedliche Arten. Strauß gibt's auch. Aber da fängt's dann an mit den Vorgaben eben auch völlig zurecht. Also gerade bei Geflügel ist ja auch die Salmonellengefahr viel größer. Da fängt's dann an mit eigenen Kühlräumen, eigenen Zerlegeräumen, eigenen Betäubungsräumen und deswegen.
Wenn du deinen ersten Hasen hast, kannst du vielleicht Timo fragen, den ich da in der einen Folge hatte von seiner Einzelkämpferausbildung. Der ist ja da sehr gut gut informiert. Also vielleicht.
Sehr gut.
Jetzt hast du schon gesagt, gefährlich ist es dann, wenn das Messer besonders scharf ist.
Ja.
Du hast mir schon erzählt gehabt, dass jeder Metzger seine eigenen Messer hat.
Ja.
Gregor hatte das in der Kochfolge auch erzählt, dass die Köche ihre eigenen Messer haben. Wie viele unterschiedliche Messer braucht man so als Metzger?
Also mindestens zwei, ich würde sagen eher drei. Also das lerne ich jetzt für mich auch gerade selbst. Also du brauchst ein Ausbeinmesser, ein Zuschneidemesser und dann noch ein Messer, das du für alles andere nimmst.
Okay.
Also ein Zuschneidemesser kann man sich im Prinzip so vorstellen wie ein normales Küchenmesser. Also länger, größer, größere Klinge. Damit werden zum Beispiel Schnitzel geschnitten oder Steaks. Damit kann man einfach schön gleichmäßig schneiden oder auch mal eine Haut abziehen oder so. Ausbeinmesser sind dann ein bisschen kleiner, ein bisschen spitzer, je nachdem, wie sie geschnitten
sind. Meistens ein bisschen gebogen, oder?
Ja, je nachdem. Meine Metzgermesser sind relativ gebogen, weil ich sie aber auch auf eBay gekauft habe und sie vorher jemand hatte, der im Schlachthof gearbeitet hat.
Okay.
Also je nachdem, das kommt auf den Schliff an tatsächlich und wie der einzelne Metzger es dann auch bevorzugt, vom Schliff, von der Form her. Genau, ja. Aber in der Regel, also ein Metzger hat nicht nur zwei Messer, weil je nachdem wird mal ein stumpf oder irgendwie jemand leiht sich mal eins. Das ist ein Metzger ganz, ganz eigen. In der Regel, also so 4-5 Messer sollte man schon haben.
Okay. Und immer eins griffbereit.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist echt das Schlimmste, wenn man erst noch ein Messer suchen muss, dann muss man sich überlegen, was brauche ich denn jetzt? Also man weiß ja, was man macht so ungefähr den Tag über und dann legt man sich die Messer bereit, schleift sie sich nochmal, zieht sie nochmal durch den Ritschratsch, nennen wir es.
Okay,
ein Gerät ist einfach Hilfe beim Scharfmachen. Genau.
Du hast gesagt, 2 Jahre Ausbildung, jetzt bist du noch relativ am Anfang.
Ja.
Ne? Ein halbes Jahr machst du das Ganze jetzt, wenn ich grob im Kopf habe, ne, ungefähr. Hast du schon einen Plan, wie es danach weitergeht? Also was du nach deiner Ausbildung machen möchtest? Oder bist du da noch so ein bisschen unentschlossen oder noch lässt du dir das noch ganz offen? Hast du da schon eine Idee?
Oh, das ist wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich. Also ich muss sagen, das Ganze macht mega, mega Spaß. Das ist natürlich auch ein sehr körperlicher Beruf. Wenn ich meine Kollegen anschaue, die jetzt 30, 40 Jahre machen, das sieht man natürlich. Deswegen, ich weiß es wirklich noch nicht. Also es macht mir wirklich, wirklich Spaß. Also wenn man das einfach hört, auch Frauen, die Metzgermeisterinnen sind, natürlich ist der Meister auch super attraktiv. Das kommt dann aber, glaube ich, alles ein bisschen drauf an, jetzt wie sich das entwickelt die nächsten 2 Jahre. Wir scherzen immer so ein bisschen darüber, dass mein Ziel die Nationalmannschaft sein könnte. Es gibt eine Metzger-Nationalmannschaft.
Okay.
Es gibt tatsächlich auch eine Weltmeisterschaft. Aber das sind dann natürlich die Besten der Besten.
Also was macht man dann bei so einer Metzger-Weltmeisterschaft?
Also soweit ich weiß, also es ist viel Gerichte zubereiten, auch sehr viel Fleisch anrichten, Fleisch zuschneiden, schön präsentieren. Auch und da spielen dann tatsächlich die verschiedenen Fleischarten eine Rolle, also Wild, Huhn, Schwein, Rind und so weiter. Und dann eben aus diesen verschiedenen Sachen, das sind ja als Meister, aus diesen verschiedenen Produkten einfach neue Produkte auch zu kreieren, neue Ideen vorzustellen. Also es ist ganz, ganz verrückt.
Okay. Wir reden jetzt nicht umsonst über deine Ausbildung, sondern auch, weil es halt ein bisschen spannend und ein bisschen ungewöhnlich ist. Was für Reaktionen bekommst du, wenn du Leute triffst, die du vorher vielleicht noch nicht gekannt hast oder die du das erste Mal kennenlernst und erzählst, übrigens, ich mache eine Metzgerausbildung?
Es ist total unterschiedlich. Ich glaube, ich habe einfach die Gegenfrage mal an dich. Was hast du denn? Was war denn dein erster Gedanke, als du das gehört hast?
Ich habe es vorhin schon gesagt, mein erster Gedanke war, mein Gott, wie cool und wie gut passt das zu dir? Weil ich dich halt immer als sehr, sehr coolen und ungewöhnlichen und mutigen Menschen kennengelernt habe. Aber also ich könnte mir halt vorstellen, dass es auch Leute gibt, also jetzt heutzutage gibt es mehr Vegetarier als früher. Und ich war neulich, meinem Patenkind in Karlsruhe in der Fußgängerzone gesessen und am gegenüber von der Eisdiele, in der wir saßen, hatte jemand einen Stand aufgemacht und wollte mit Leuten diskutieren, warum sie nicht Veganer sind und so. Ne? Also ich glaube, so dieses, egal ob jetzt du eine junge Frau bist oder ein junger Mann bist, aber so der Beruf des Metzgers ist vielleicht auch gar nicht mehr so gesellschaftlich ganz normal, wie das früher gewesen ist. Und hast du das erfahren auch in Gesprächen oder gab's das eigentlich gar nicht bei dir? Suchst du dir deine Gesprächspartner so gut aus, dass da keiner doof ist?
Nee, ich habe tatsächlich wirklich noch niemand erlebt, der sehr doof war oder der sehr aggressiv mir gegenüber wurde oder so. Natürlich, die meisten Menschen reagieren sehr kurios und sehr verblüfft. Es hat sich auch gewandelt. Damals, als ich Praktikum gemacht habe, haben sehr viele Menschen gesagt, macht's nicht, das das ist ein Männerberuf und da kannst du doch so viel bessere Sachen machen. Und es hat sich aber wirklich stark gewandelt, weil ich bin da auch einfach ein kleiner Dickkopf. Und einfach, wie du gesagt hast, probiere einfach gerne Sachen aus. Und als der Entschluss dann feststand und als es dann quasi zu spät war, hat dann auch wirklich mein näheres Umfeld, die sagen auch wirklich, die sind sehr begeistert davon. Mhm. Natürlich die meisten sagen, sie könnten es selber nicht. Es ist auch einfach ein Beruf, den, glaube ich, nicht jeder lernen möchte oder könnte auch. Ja, und wenn ich Menschen treffe, die ich länger nicht gesehen habe oder die zum Beispiel eben bei uns in der Metzgerei einkaufen und mich dann da sehen oder auf der Straße treffen. Ja, es ist meistens echt Verblüffung und Kuriosität und auch wirklich, was ich sehr schön finde, auch einfach immer Nachfrage. Mhm. Also dieses Warum, und ich finde immer die Frage witzig, wenn Menschen fragen, macht es dir denn noch Spaß? Mhm. Jetzt quasi nach 6 Monaten.
So wie du erzählst, kann ich sagen, es macht dir noch Spaß.
Ja, und ich meine natürlich, also es gibt harte Tage, es gibt Tage, da bin ich total erschöpft, da kann ich mich nie mehr bewegen vor Muskelkater. Aber ja, und ich finde auch die Diskussion mit Menschen, die vegan leben, immer unfassbar spannend. Mhm. Und ich finde es auch super wichtig, einfach, weil als ich meinen Berufszweig da natürlich auch Gedanken drüber machen muss. Ich glaube, das gehört dazu und das sollte selbstverständlich sein. Und ich habe sehr viele ehemalige Klassenkameraden, die vegan leben oder vegetarisch sind. Meine Freunde sind zur Hälfte vegetarisch. Der allgemeine Konsens ist einfach, dass es toll ist, weil sie durch mich oder weil sie einfach durch diese Erzählung von mir Einblick bekommen in einen Beruf, den sie sonst nicht hätten und dadurch einfach auch viel mehr verstehen, was es heißt, Nahrungsmittel zu produzieren.
Produziert ihr dann in der Metzgerei auch vegetarische Varianten von Sachen? Ich meine, du hast von Knödeln vorhin erzählt.
Ja, genau.
Ich habe bei meinem Metzger habe ich über die Jahre festgestellt, dass überraschenderweise plötzlich neben den Würsten dann auch Grillkäse in der Theke lag. Gibt sowas bei euch auch oder macht ihr euch da auch Gedanken drüber? Oder
ja.
Ich meine, wie gesagt, so episch lang bist du jetzt noch nicht da, aber hast du das schon mitbekommen?
Ja, also ich sehe definitiv, dass ein Denkwandel oder ein Zinswandel irgendwo stattfindet. Wir machen Semmelknödel zum Beispiel. Mhm. Wir machen Burger-Patties, in der sehr viel Gemüse drin ist. Nicht nur, aber sehr viel. Ja, definitiv. Ich finde es auch wichtig, da auch von meiner Seite her ein bisschen Einfluss auch mit reinzubringen, dass da was kommt. Also es ist im Kommen noch nicht ganz so viel, aber so ein bisschen ist da.
Eine Frage, die ich so auf dem Zettel hatte, war, eigentlich habe ich dann für mich schon fast selber die Antwort irgendwie, die ich habe gegeben, ob das eher eine Chance oder eher ein Risiko ist, dass es jetzt viel mehr Menschen gibt, die sich vegetarisch ernähren oder sich vegan ernähren. Also mein Gefühl wäre, dass es eher eine Chance ist für Leute, die gute Qualität liefern, die gute Produkte machen, die Wert legen auf die Regeln, die Hygiene, die Wertschätzung auch den Lebewesen gegenüber, als dass es ein Risiko ist, dass jetzt irgendwann es keine Metzger mehr gibt. Oder weiß nicht, wie du es wahrnimmst.
Boah, das ist eine Frage, die tatsächlich, also die mir wirklich auch im Gespräch über meine Berufswahl sehr, sehr oft begegnet. Und über die ich mir viele, viele Gedanken mache. Und ja, also ich finde, ich gebe dir vollkommen recht. Also für mich persönlich ist es wirklich, wirklich wichtig, dass Menschen sich bewusster ernähren und dass auch jeder, der Fleisch isst oder konsumiert, weniger Fleisch zu sich nimmt. Auf jeden Fall. Und ich verurteile wirklich niemanden, der vegetarisch oder vegan lebt. Ich glaube, dass im Moment die Systeme, also ich glaube, wir essen immer noch sehr viel Fleisch in Deutschland und ich mag Fleisch, also ich finde Fleisch lecker, aber ich sehe auch durchaus, dass einfach die Gründe, also die Entscheidung, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren, einfach wirklich auch gerechtfertigt sind, weil das System der Fleischproduktion weltweit oder auch deutschlandweit einfach auch, also meines Erachtens nach nicht fair gestaltet ist, nicht nachhaltig gestaltet ist und weil Fleischproduktion auch einfach nicht nachhaltig ist oder nicht so nachhaltig, wie sie sein sollte. Ja, ich glaube auch, dass es ist voll wichtig, dass sich Verbraucher, wenn sie Fleisch kaufen, Gedanken darüber machen, auch wo das Fleisch herkommt. Und es war auch Grund für meine Betriebswahl, weil ich weiß, wo welche Schweine da angeliefert werden, weil ich die Bauern sehe, die Schweine bringen, weil ich sehe, was passiert damit und wie gehen die Metzger, die das Produkt produzieren, damit um. Und ich verstehe aber wirklich jeden, der sagt, ich sehe Bilder im Fernsehen, das ist mir nicht wohl und dann ist es auch total in Ordnung. Ich glaube, generell ist es mir wichtig, dass hinter so einer Entscheidung und auch hinter der Entscheidung, Fleisch zu essen, dann am Ende irgendwo Informationen steckt, die man sich holt oder holen sollte, da, dass man in der Diskussion oder auch in einem Gespräch da einfach auch dahinter stehen kann.
Auch für sich, sich in den Spiegel gucken, im Spiegel angucken kann.
Ne? Genau, und dazu gehört auch, also ich finde es auch voll schön, weil man kann auch ruhig beim Metzger nachfragen, wo kommt denn euer Fleisch her oder was ist denn da drin? Es gibt ja immer eine Zutatenliste, eine Allergieliste und so. Oder welcher Bauer bringt denn eure Schweine? Ja. Und ja, das finde ich wichtig.
Also Tönnies wäre jetzt kein Ausbildungsbetrieb
kein Arbeitgeber für mich.
Nee. Irgendwie muss das Tier umgebracht werden.
Ja.
Montags ist Schlachttag, hast du gesagt. Wie viele Tiere werden dann geschlachtet da montags bei euch?
Also
so ungefähr?
Oh, das kann ich jetzt ziemlich genau sagen. Sogar wir sind, also bei unserer Betriebsgröße oder bei dem, was wir jetzt im Laden auch verkaufen, es sind so zwischen 8 und 12 Schweine normalerweise montags. Und dann, also Montagmorgens um 6 fangen wir an, dann kommen normalerweise um 10 kommen noch ein Bulle oder ein Rind. Je nachdem, wir schlachten auch für andere Bauern, das heißt, die können ihr Tier zu uns bringen und wir liefern es ihnen dann quasi wieder.
Und jetzt für jemanden, der sowas noch nie gesehen, noch nie gemacht hat, also morgens um 6 fangt ihr an, was passiert dann?
Also wenn man jetzt das Beispiel Schwein nimmt, das Schwein kommt an, möglichst entspannt natürlich.
Also es wird morgens gebracht, nicht am Abend vorher oder so.
Okay. Nee, ganz frisch morgens. Manchmal schlafen die Schweine auch noch im Anhänger, das ist immer ganz süß. Und dann werden die Schweine in den, ich weiß gar nicht, wie der Raum heißt tatsächlich, in den Betäubungsraum nennen wir es, oder in den Tötungsraum gebracht. Ja. Da werden sie betäubt. Bei Schweinen mit einem Stromschlag, bei Hühnern mit einem Stromschlag, bei einem Rind wäre es ein Bolschenschuss. Genau, werden betäubt und dann gestochen. Das heißt, es ist ein gezielter Stich mit dem Messer in die Halsschlagader. Und das Schwein wird ausbluten lassen. Und anschließend kommt es dann in die Brühmaschine. Weil das Schwein hat ja natürlicherweise Borsten, also jeder hat ja Haare. Die Brühmaschine läuft normalerweise so auf 62 Grad Celsius. Da wird's, wie der Name schon sagt, gebrüht, dass die Haare weggehen.
Wie sieht so eine Brühmaschine aus? Ist das ein großer Kessel?
Ja,
oder?
Im Prinzip ein großer, wie eine große, also eigentlich ein länglicher Kessel. Also stell dir einen zylinderförmigen Kessel vor, den du umkippst quasi und der dann länglich da liegt. Da ist eine, wie heißt es denn? Also es ist ein Gestell drin, das das Schwein von selbst dreht und mit Wasserdurchfluss und allem. Und dadurch, also das Schwein wird sauber gemacht, die Haare werden entfernt. Und dann, ab da ist es quasi alles Handarbeit. Also bei uns, das Schwein kommt aus der Brühmaschine, wird rausgehebelt, wir hebeln es quasi raus. Dann liegt es vor uns auf dem Tisch. An der Station stehen dann zwei Menschen und rassieren nochmal nach. Okay. Also quasi Feintuning. rassieren nochmal nach. Auch da ist es wichtig, dass die Messer scharf sind, weil wenn das Messer nicht scharf ist, dann ist es einfach unnötige Kraftanstrengung.
Ja.
Genau, da wird es nachrasiert, dann wird es aufgehängt, also an den Füßen, hinten an den, am Band, am hinteren Band. Und dann wird es quasi aufgeschnitten. Mhm. Und dann kommen Innereien raus, dann kommen die Därme kommen raus, je nachdem. Därme kann man ja auch nehmen, wir nehmen sie in dem Fall nicht.
Ja.
Für Wurst, früher wurde es ja ganz viel gemacht, dass dann noch genommen wurde. Wir nutzen die Leber, machen zum Beispiel Leberwurst, Kalbsleberwurst, das Herz und Herzwurst und so. Das kommt da alles raus, wird separat nochmal sauber gemacht, separat nochmal alles aufgeschnitten. Da ist dann auch der Tierarzt im Spiel. Es ist bei jedem Schlachten muss der Tierarzt da sein. Fleischbeschau machen, das Tier anschauen. Das ist auch super wichtig, dass er einfach auch sieht, war das Tier krank? Wie ist die Fleischqualität? Der guckt sich natürlich auch er sieht ja auch, wenn der Bauer das Tier dann bringt. Dass
also
da
der Tierarzt ist beim ganzen Prozess mit dabei.
Genau. Und dann wird das Fleisch quasi in zwei gehackt. Tatsächlich auch sehr, sehr, also wenn man es noch nie gesehen hat, ist es auch sehr makaber, kann ich mir vorstellen, mit einem großen Hackbeil und dann wird es in der Mitte in zwei
gehauen. Also nicht mit einer Säge oder sowas dann?
Könnte man auch, aber
bei euch wird gehackt.
Genau. Mhm. Genau, und dann liegt es da und dann geht es weiter um die Ecke quasi. Also unser Schlachtraum hat zwei Räume und da wird dann angefangen, das Schwein schon mal vorläufig zu zerteilen. Also da ist dann Bauchspeck weg, Rückenspeck weg, Bugspeck weg. Da geht es dann darum, dass das Schwein so weit vorbereitet wird zur Verarbeitung, dass man es optimal weiter nutzen kann, weil man zum Beispiel das Bauchspeck für was anderes nimmt wie für das Rückenspeck. Also die eignen sich für unterschiedliche Arten der Wurstproduktion oder Fleischproduktion.
Mhm. Schweinebauch, großartig.
Genau. Oder einfach der Schweinebauch wird abgetrennt. Und dann werden die Schweinehälften ins Kühlhaus gehängt und hängen da auch über Nacht. Also dass die Tierkörper quasi auch erkalten, weil man dann doch ein bisschen auch warten muss. Und je nachdem, unterschiedliche Fleischteile oder vor allem ein Rind sollte auch ein bisschen länger hängen. Das ist einfach, dann ist es besser zu verarbeiten und der Geschmack ist besser. Also wenn irgendwo zum Beispiel steht, wenn du in ein Restaurant gehst und ein Rindersteak isst und dann steht da irgendwo sonst lange oder lange abgehangen oder so, dann wollen die damit suggestieren, dass es außergewöhnlich gut ist.
Okay, gut. Das ist, kenne ich bei meinem Metzger auch, da so ein extra Schrank oder das Dry-Age-Fleisch drin liegt. Jetzt der Vorgang des Schlachtens hast du auch schon früher mitbekommen, als wenn ihr eure Schweine vom Hof irgendwie zum Metzger gebracht habt, vermutlich. Das heißt, das war jetzt für dich nicht so der Kulturschock oder sowas in der Richtung, wenn du das jetzt das erste Mal in der Ausbildung gemacht hast. Gab es mal Momente, wo du das schwierig fandst oder war das halt immer, gehört halt dazu?
Also es war mit Sicherheit was ganz anderes, das jetzt regelmäßig zu machen, das Ganze auch selber zu machen. Also ich weiß noch, das erste Schwein, das ich gestochen habe, also ich musste es machen in der Zwischenprüfung, die ich dann habe, deswegen muss ich es ja machen. Ja.
Hast du heute ein Schwein gestochen? Heute ist Montag.
Heute ist Montag? Ja, ich habe ein Schwein gestochen. Ja. Heute habe ich es aber nicht gut gestochen.
Okay.
aber, nee, genau. Es ist schon, ich finde, es ist respekteinflößend für mich persönlich. Mhm. Also ich habe, wie du sagst, ich habe es ja schon ein paar Mal gesehen, ich habe sehr, sehr großen Respekt, das habe ich auch noch nicht gemacht, davor den Bullen, also den Bolzenschuss, weil es einfach wirklich was ist. Ich finde, man muss sich bewusst sein, dass man ein Leben nimmt irgendwo, auch wenn es ein Tier ist. Es ist eine große Verantwortung irgendwo. Und ja, mir hat es nur mehr Respekt gegeben. Also natürlich sage ich ganz klar, mir macht das Spaß. Ich sehe Sinn in meinem Beruf. Aber ich finde es auch wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man diese Hemmung irgendwie, diese innere oder diesen Respekt nie verliert.
Mhm. Funktioniert das manchmal auch nicht? Also, dass das Schwein nicht ganz betäubt ist oder so? Oder ist das eine Frage von Sorgfältigkeit und bei euch funktioniert
ganz klar,
das immer?
Ja, ganz klar. Also bei uns machen das merkt man da. Deswegen lerne ich es ja auch nur Stück für Stück und immer mit jemandem zusammen. Einfach, dass da nichts schief geht, weil du willst ja nicht, dass dem Tier Leid geschieht und du willst nicht, dass das Schwein auch wieder aufwacht, wenn es gerade gestochen ist. Also auf keinen Fall. Das sind die Leute, die das machen, die können das. Und die bringen es mir wirklich, wirklich Stück für Stück ganz vorsichtig bei. Und das, also.
Aber ist vermutlich dann auch was anderes, wenn ich in so einem kleinen Betrieb bin, wo halt 8 Schweine dann am Tag gestochen werden und nicht eine Großschlachterei, wo es Hunderte am Tag sind.
Ja, natürlich, ganz klar. Mhm. Also es kann immer passieren, gerade beim Bolzenschuss, beim Bullen, weißt du, dass je nachdem, dass das Bolzenschussgerät, dass es irgendwie nicht funktioniert oder dass der Schuss, also man trifft
wie
ja nicht immer
100. Wie funktioniert sowas? Genau. Also so für Blöde?
Das ist tatsächlich, also es ist ein kleiner Bolzen mit Schießpulver, der mit Druck quasi an die Stirn vom Ochsen angesetzt wird und dann wird abgedrückt. Also
aber das betäubt das Tier erstmal nur. Oder tötet das Tier dann
gut,
auch schon?
Gut, im Prinzip ist, man könnte es makaber tatsächlich als Kopfschuss bezeichnen. Mhm. Also das Tier ist noch nicht tot, es geht aber ins Gehirn. Also im Prinzip könnte man sagen, das Tier ist dann Hirntod, ungefähr, genau. Mhm. Aber wirklich tot, also beim Rind wird dann anschließend der Kopf abgeschnitten.
Mhm. Dann geht es bei den meisten Lebewesen nicht mehr weiter. Ja.
Und das ist auch super wichtig, dass es schnell geht. Also das merkt man auch immer total, wenn das Rind kommt, weil auch alle wollen, dass es wirklich auch sauber abläuft. Mhm. Das bewundere ich auch tatsächlich sehr an meinen Kollegen, weil man es ihnen wirklich auch ansieht, dass es halt einfach wirklich, dass sie nicht wollen, dass es unnötig lange geht und dass sie dann auch einfach wirklich episch drauf sind, dass das Tier so einfach nicht mitbekommt.
Mhm. Ja. Muss das immer so sein oder könnte ich Tiere auch anders schlachten in einem Metzgereibetrieb oder im Metzgerumfeld oder so, wie du das vorhin von Regeln erzählt?
Also können tust du alles, dürfen nicht.
Okay, ja, also was darf ich dann?
Also wir können jetzt gute Beispiel Hühner nehmen. Hühner oder Geflügel an sich muss man heute auch mit einem Stromschlag betäuben. Mhm. In großen Schlachthöfen wird es so gemacht, dass sie quasi kopfüber aufgehängt werden und in ein Wasserbad getaucht werden, das unter Strom steht. Mhm. Früher, das kennst du ja vielleicht noch, also meine Familie, es war ja noch früher, also bevor ich geboren wurde oder auch in den frühen 2000er war es ja noch so, dass man Hühnern einfach den Kopf abgehackt hat.
Also das habe ich gar nicht mal gesehen.
Genau, ja. Gang und Gäbe. Und ja, aber also als Metzgerei und auch als offizielle Stelle, sobald du was verkaufst, sobald du was produzierst, das an den Kunde kommt, musst du dich an die Regeln halten. Also natürlich kannst du, aber die Regeln.
Okay, aber die Regeln sind
schon da.
Vorher betäuben, genau. Und dann schießen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mein Rind auf der Weide aus 100 Meter Entfernung erschießen oder sowas in der Art.
Es gibt Forschung, natürlich, es gibt Weiterentwicklung von Schlachtmethoden, weil ja das Tierleid einfach ein großes Thema ist. Mhm. Weil man ja nicht will, dass das Tier Stress hat. Das sieht man ja auch tatsächlich am Fleisch dann, wenn das Tier Stress hat oder zu aufgeregt ist. Es gibt Methoden, also beim Rind zum Beispiel wird der Weideschuss erprobt. Mhm. Das ist aber in Baden-Württemberg, ich kenne keine genaue Zahl, aber es ist nur in ganz wenigen Höfen und Gemeinden zugelassen, weil es auch immer ein bisschen aufs Amt drauf ankommt und auf den Tierarzt. Okay. Es gibt...
Was heißt der Weideschuss dann? Also
das heißt, dass das Tier
macht das Gleiche, was ihr macht, nur auf der Weide, oder?
Also genau, das heißt, dass der erste Schritt wird quasi auf der Weide getan. Mhm. Das heißt, dass das Tier im Umfeld seiner Mitfreunde, Mittiere auf der Weide quasi geschossen wird. Mhm. Damit, oder die Theorie ist einfach, dass dann quasi gar nicht erst in den Stress von der Fahrt kommt oder gar nicht erst, vom Transport oder das alleine ist. Es gibt Möglichkeiten, ich war auf einer Fortbildung, da wurde es vorgestellt von einem Anhänger, also von einem mobilen Schlachthaus quasi, in dem die Tötung dann quasi durchgeführt wird. Also das Tier läuft da, der Anhänger wird auf die Weide gefahren, das Tier läuft rein und da läuft es dann alles ab quasi. Aber das ist in dem Fall ist es nur die Tötung. Also du hast dann auch nur eine bestimmte Zeit, um dann auch mit dem getöteten Tier zum Metzger zu fahren. Und dort wird es dann zerlegt. Also die Zerlegung passiert immer noch beim Metzger. Also ein Konzept ist auch sehr attraktiv für viele Landwirte, weil es einfach, weil der Weg zum Metzger einfach je nachdem auch ein bisschen weiter sein kann.
Yeah.
Es ist aber auch sehr kostspielig. Also da wird von Tausenden von Euros geredet und es ist je nachdem auch einfach nicht lukrativ. Also es gibt Gemeinden, die sich da stark einbringen, je nachdem. Es gibt verschiedene Konzepte. Es ist so in der Entwicklung gerade, aber es ist noch ganz, ganz stark in den Kinderschuhen.
Mhm. Gibt es irgendwas, was Leute wissen sollten über den Metzgerberuf, was viele Leute nicht wissen? Und du würdest es, glaube ich, gerne mal erzählen. Du kannst mir beispielsweise erzählen, woran es liegt, wenn das ein Stück Fleisch manchmal nur noch halb so groß ist, wenn ich auf dem Grill hatte und manchmal nicht.
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, finde ich. Ich glaube, es ist wirklich, wirklich wichtig. Also es ist wichtig zu sagen nochmal, es ist ein harter Beruf. Es ist auch ein sehr schroffer Beruf, könnte man sagen. Also man muss wirklich auch, man darf seinen Mund nicht halten, man muss damit gehen. Es ist ein Beruf, der aber auch oft unterschätzt wird, der einfach auch viel mehr ist als nur Wurst machen oder nur Tiere schlachten. Es ist so dieses Ganze, also wir machen noch Party-Service, wir machen noch Mittagessen, wir kochen Sachen ein, wir machen Gerichte im Glas. Es ist dieses Ganze, es ist wirklich der ganze Prozess von was passiert mit einem Tier, bis es dann auch im Verkauf landet. Es ist sehr kreativ. Also es ist tatsächlich, wir machen italienische Wurst, man probiert sich aus, weißt du, man geht auf Länder ein, man geht auf neue Ideen ein, wir machen ja auch Maultaschen. Also es ist wirklich, wirklich rundum. Es ist eigentlich koche ich auch super viel.
Ja. Also ich meine, es ist ja so, wie du sagst, nur wenn du vorhin erzählt hast, Montag schlachtet ihr, sind es halt nur 20% der Arbeitswoche, wo es um das Schlachten geht und der Rest ist eine Tätigkeit, die vielleicht natürlich kein Koch ist, aber auch irgendwo was Ähnliches dann wieder macht. Ne?
Ich glaube, was man Leuten noch sagen kann, das mir wirklich wichtig ist, dass der Metzger an sich, also dass das Metzger immer ansprechbar sind und dass es wirklich auch mega wichtig ist und dass es uns auch immer sehr hilft, wenn wir Feedback bekommen oder wenn wir Fragen gestellt bekommen oder wenn sich Menschen dafür interessieren, weil es uns auch so viel einfacher macht und weil man damit auch so viel Aufklärungsarbeit leisten kann, weil viele Metzger einfach auch wirklich sehr, sehr leidenschaftlich für ihren Beruf sind und auch wenn wir weniger werden, gibt es doch die es noch machen und die einfach noch diese kleinen Metzgereien haben, die sind einfach auch mit Herzblut dabei und die stecken da wirklich alles rein und die tüfteln an Rezepten und es ist dann einfach auch immer schön, wenn die Kunden lächelnd den Laden verlassen. Das ist wirklich, wirklich toll und es gibt mir auch unglaublich viel und es ist auch für uns als Team unheimlich bestärkend, wenn wir wenn wir ein Fest beliefern oder so, man hört, dass die Leute zufrieden sind.
Großartiges Schlusswort. Redet mit eurem Metzger.
Ja, redet mit eurem Metzger.
Lea, vielen, vielen lieben Dank für alles, was du erzählt hast und dass du ein Thema, was man, glaube ich, gerne mal auch ausblendet, mit so viel Begeisterung und so viel Freude auch erklärt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da warst.